Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du dich heute mit dem Thema New Work, Chancen einer integralen Unternehmenstransformation, auseinandersetzt. Ich bin Michael König, dein Transformationscoach und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen. Neueste Technologien wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung der Lebens- und Arbeitswelt, die drängende Sinnfrage und der tiefe Wunsch der Menschen, wahrscheinlich auch von dir, dass Arbeit zum Leben passt. All das sind Herausforderungen, vor denen Unternehmen und Belegschaften im 21. Jahrhundert stehen. Und damit stellt sich die Schlüsselfrage: Wie kann es wirklich gelingen, dass wirtschaftlicher Erfolg durch zufriedene Mitarbeiter erreicht wird, Mitarbeiter, die hochwertige Produkte und Dienstleistungen produzieren, die wiederum einen wirklichen Mehrwert für die Gesellschaft stiften? Diese Frage zielt damit auf eine Arbeits- und Unternehmenstransformation im 21. Jahrhundert und lässt sich unter dem Begriff New Work zusammenfassen. In diesem Blogbeitrag werde ich dir genau diese Fragen beantworten, ihnen nachgehen und zeigen, wie die Erkenntnisse der Bewusstseinsforschung genutzt werden können. Neben meinen eigenen Coaching-Erfahrungen fließen Erkenntnisse aus Seminaren bei meinem geschätzten Kollegen Rolf Lutterbeck in diesen Beitrag ein. Ganz besonders inspiriert haben mich zudem die Erkenntnisse von Frederic Laloux, einem ehemaligen McKinsey-Berater. Er ist ein Pionier von New Work und hat mit seinem Buch Reinventing Organizations eine weltweite Bewegung auf dem Weg zu sinnstiftenden Formen der Zusammenarbeit ausgelöst. Und du darfst dich freuen, dass am Ende des Beitrags auch ganz konkrete Instrumente zur Umsetzung, zur Unternehmenstransformation vorgestellt werden. Beginnen wir nun mit Teil 1. Teil 1. Ausgangslage. Was erleben wir täglich in den Unternehmen? Wir alle erleben es tagtäglich, dass in unseren Unternehmen und Organisationen etwas nicht rund läuft. Eine wahre Informationsflut in Verbindung mit einer ausgeprägten CC-Kultur, bürokratische Regelungen und ausufernde Berichtspflichten schränken das kreative und innovative Handeln der Belegschaften massiv ein. Viel zu oft lähmen Spartenegoismen und Machtspielchen zwischen Führungskräften die dringend notwendige Zusammenarbeit. Mitarbeiter sind ständig überall erreichbar und stets gefordert, sich immer von ihrer besten Seite zu zeigen. Entscheidungen werden oftmals an der Spitze getroffen, über die die Belegschaften dann nur verwundert oder frustriert den Kopf schütteln können. Es ist daher nicht verwunderlich, dass Umfragen ergeben, dass fast 2/3 der Mitarbeiter nur halbherzig anwesend sind. Und jeder Vierte sogar innerlich gekündigt hat. Jeder Vierte sogar innerlich gekündigt hat. Die Führungskräfte selbst wollen stets den Eindruck vermitteln, alles unter Kontrolle zu haben und lassen dazu umfangreiche Strategien erarbeiten. Hinter der Maske des dynamischen Machers sind aber auch sie müde. Vom Rennen im Hamsterrad, immer auf dem Sprung und unter dem Druck eines endlosen Stroms von E-Mails, Meetings, Anrufen und Charts. Insgesamt sind damit viele Unternehmen und Einrichtungen eher seelenlose Orte, in denen der Einzelne nur ein kleines Rädchen in einem mechanischen Gesamtgetriebe ist. Und es gibt damit den tiefgreifenden Wunsch, in wirklich sinnvollen und wirkungsvollen Unternehmen und Organisationen zu arbeiten, also an Orten, an denen sich der Einzelne optimal einbringen und selbst organisieren kann, wo Freiheit und Vertrauen an die Stelle von Begrenzung und Kontrolle treten, wo das Ego des Einzelnen und insbesondere auch der Führungskräfte transformiert wird und dadurch das Bedürfnis nach Kontrolle, Anpassung und Anerkennung verringert wird. Um diese Veränderung nachhaltig zu erreichen, sind die zentralen Erkenntnisse der Bewusstseinsforschung von zentraler Bedeutung. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet das Modell Spiral Dynamics. Teil 2: Werte- und Entwicklungsmodell Spiral Dynamics als Ausgangspunkt für Bewusstseins- und Wertetransformation in Unternehmen. Der US-Psychologieprofessor Claire Graves, ein Zeitgenosse des bekannten Abraham Maslow, fand in seinen jahrzehntelangen Studien heraus, dass die menschliche Bewusstseinsentwicklung genau wie das Äußere, also vom Urknall über Zellen bis hin zu Organismen, dass also auch das menschliche Bewusstsein eine Entwicklung von bestimmten Wertesystemen durchläuft, die in Stufen eingeteilt werden können. Ein Wertesystem reflektiert dabei, wie Menschen denken, das heißt ihre Werte und Denk- und Glaubensstrukturen. Diese Wertesysteme entwickelten sich in den letzten 120.000 Jahren als Reaktion auf bestimmte menschliche Existenzbedingungen. Sie sind Mechanismen, die die Psyche entwickelt hat, um mit bestimmten Umweltsituationen angemessen umzugehen. Bis jetzt hat die Menschheit 8 unterschiedliche Wertesysteme hervorgebracht, auf denen sich heutige Menschen und damit auch Teams und Unternehmen bis hin zu Staaten befinden. Graves Schüler haben das Modell zu Spiral Dynamics weiterentwickelt und verwenden für jede Stufe eine wertschätzende Farbbezeichnung. Die einzelnen Stufen haben sich in einer ganz bestimmten Reihenfolge entwickelt und pendeln spiralförmig zwischen der Betonung der Individualität hin zu Gruppenfokus hin und her. Und auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de findest du eine sehr aussagekräftige Abbildung. Ich möchte dir diese Abbildung jetzt hier beschreiben. Und zwar ist die erste Entwicklungsstufe, die beige Stufe, archaisch, Instinkt und Überleben steht hier im Fokus. Dann pendelt die Entwicklung hin zu Purpur, Magie, Stamm- und Ahnengeister. Dann auf der dritten Stufe hin zu Mythen, Macht, Power, Stärke und Egozentrik. Dann wieder hin zu Stufe 4, Blau, traditionell, Recht und Ordnung, Hierarchie und Tugend stehen im Fokus. Dann wieder die Entwicklung hin zu Individualität in der Stufe 5, Orange, rational, Analyse, Wissenschaft, Leistung, Erfolg. Dann wieder hin Entwicklung zum Wir, Stufe 6, Grün, Multikulti, Gleichberechtigung, Gleichbehandlung, Ökologie und Wertschätzung. Dann wieder hin zur Individualität in der Stufe 7, Gelb, Integral, Evolutionär, Metasystemisch und die 8. Stufe, Türkis, Holonisch, Kausal, Spirituell, Konstruktiv, Bewusst. Ich empfehle dir auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de unter den Beiträgen, dir die Abbildung auch noch einmal in Ruhe anzuschauen. Mit Blick auf die Stufenentwicklung ist es so, dass im Idealfall die jeweils folgende Stufe die vorherige Stufe integriert. Auf jeder Stufe kommt es zu gravierenden Veränderungen mit Blick auf Werten, Technologien, Machtstrukturen und vielen weiteren Faktoren. Auf dieser Grundlage wurde auf jeder neuen Stufe ein wirkungsvolleres Organisationsmodell entwickelt. Einen Überblick zu allen Entwicklungsstufen und weiteren Details zum Modell von Spiral Dynamics findest du in meinem Blogbeitrag in der Folge 3. Die zu Beginn dieses Beitrags beschriebenen Probleme und Sehnsüchte nach Sinn zeigen an, dass die derzeit vorherrschenden Bewusstseinsstufen, und konkret sind das die Stufen 4 blau, 5 orange und 6 grün, dass diese Bewusstseinsstufen nicht mehr die Antworten liefern, die benötigt werden. Dennoch versuchen viele Unternehmen, mit kleinen kosmetischen Ausnahmen, an diesem alten Paradigma festzuhalten, während andere Pioniere den Sprung in eine neue Perspektive wagen, indem sie neue Lösungen suchen, die zuvor noch nicht zugänglich waren. Deshalb gibt es heute die großartige Chance, dass ein völlig neues Management-Paradigma entsteht, dessen Grundzüge ich gleich vorstellen werde. Doch zunächst werde ich chronologisch die vorherrschenden Stufenentwicklungen, also 4 blau, 5 orange und 6 grün, von Unternehmen und Organisationen der westlichen Welt mit ihren jeweiligen Ausprägungen, Stärken und Schwächen vorstellen. Wichtig ist dabei, dass spätere Stufen grundsätzlich nicht besser als frühere Stufen sind. Aber sie sind in der Lage, immer komplexere Perspektiven einzunehmen. Sicher wirst du beim Lesen auch starke Bezüge zu deinem Unternehmen, deiner Organisation erkennen und ich lade dich auch ein, wenn ich das jetzt vortrage, mal vor deinem geistigen Auge abzugleichen, aha, wo steht jetzt eigentlich mein Unternehmen, meine Organisation? Beginnen wir mit der Vorstellung der Stufe Blau, die mit Regeln, Recht und Ordnung, Hierarchien und Traditionen überschrieben werden kann. Und schon bei dieser Aufzählung wird deutlich, dass das sehr stark das Bild auch einer Verwaltung zum Beispiel prägt. Und diese blaue Entwicklungsstufe zeigt eben durch klare Regelung und die hierarchische Pyramide in der Aufbauorganisation, dass es hier eine Welt der Sicherheit ist, wo Rituale und stabile, wiederholbare Prozesse wichtig sind und Stabilität eben vermitteln. Das Organigramm ist stabil und dadurch gekennzeichnet, dass das Denken an der Spitze geschieht, die eigentliche Ausführung dann weiter unten. Die Menschen in diesen Unternehmen und Organisationen identifizieren sich mit ihrer Rolle, die ihnen ihr Kästchen im Organigramm zuweist. Die Schwächen dieser Stufen zeigen sich darin, dass es für solche Unternehmen und Organisationen schwierig zu akzeptieren ist, dass sich die Welt verändert und dass es ihre Aufgabe ist, sich selbst zu verändern und anzupassen. Beispiele für diese blaue Entwicklungsstufe sind viele Armeen, religiöse Institutionen, Behörden, öffentliche Verwaltung und auch Schulen. Die nächste Stufe, Orange. Rational, Leistungsorientierung, Gewinnmaximierung, Analyse und Vernunft. Die orange Stufe ist die vorherrschende Entwicklungsstufe in den Unternehmen und Organisationen unserer Zeit. Das Leistungsprinzip beschreibt diese Stufe ganz wesentlich und verspricht jedem, der nur hart genug arbeitet, Aufstieg und Wohlstand. Des Weiteren werden Wissen und Innovation in den Mittelpunkt gestellt. Nur wer ständig Innovationen voranbringt und besser ist als die Konkurrenz, wird Gewinne und Marktanteile steigern. Um dies auch prozessual sicherzustellen, werden entsprechende Tools wie zum Beispiel Management by Objectives, Kennzahlen, Budgets, Leistungsbewertung und Prämiensysteme eingesetzt. Der Mensch ist als Humankapital eine Ressource, die möglichst effizient in den Arbeitsprozess eingeordnet wird, vergleichbar einem Zahnrad in einer Maschine. Dieses mechanistische Weltbild, das die Organisation als Maschine begreift, zeigt sich auch in der Managementsprache. Zum Beispiel, indem gesagt wird, dass wir Projekte anschieben und aufs Gleis setzen, Lösungen skalieren oder auch Reengineering betreiben. Dieses Effizienz- und Wachstumsstreben in unserer Konsumgesellschaft ist zutiefst materialistisch und beutet viel zu oft die natürlichen Ressourcen ohne Rücksicht aus. Weil die wichtigsten Bedürfnisse befriedigt sind, nährt die Werbung und Marketing die Illusion, dass ein Mehr an Dingen, also zum Beispiel mehr Eigentum, neueste Mode oder Technologien oder ein jünger aussehender Körper, dass also diese äußeren Dinge uns glücklich machen könnten. Die Währung des Erfolgs ist deshalb vor allem Geld und Besitz. Die meisten erfolgreichen Menschen machen dieses Laufen im Hamsterrad mit. Mehr und mehr von ihnen spüren aber gerade in der Lebensmitte ein Gefühl der Leere und des Ausgebranntseins. Sie spüren zudem eine tiefe Sehnsucht nach Sinn, nach wirklichen Mehrwert ihres Tuns und Lebendigkeit, die durch diese Form des Wirtschaftens auf dieser Orangenstufe so nicht erreicht wird. Die nächste Stufe, grün. Pluralistisch, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung, Ökologie und Wertschätzung. Die grüne Stufe sieht Unternehmen und Organisationen als Familie oder Gemeinschaft, in der jeder seinen Platz hat, sich die Kollegen empathisch umeinander kümmern. Also ein Ort, an dem das Glück und die Zufriedenheit des Einzelnen zentral für den Gesamterfolg ist. Jede Stimme im Unternehmen muss gehört werden und ist gleich wichtig, da alle Menschen den gleichen Wert besitzen. Auf dieser Stufe gibt es daher eine natürliche Abneigung gegen starre Hierarchien. Stattdessen sollen durch Empowerment die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermächtigt werden, Entscheidungen selbst zu treffen. Eine werteorientierte Kultur in diesen Unternehmen soll dazu den Rahmen geben und bürokratische Regelwerke ersetzen. Diese Werte integrieren auch mehr Interessengruppen. So steht eben nicht nur das Wohl der Investoren im Mittelpunkt, sondern auch die der Mitarbeiter, der Kunden und der Gesellschaft und der Umwelt. Diese Interessen sind zu berücksichtigen, um nachhaltige Lösungen und Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Die Probleme dieser Stufe zeigen sich darin, dass die starke Konsensorientierung die Entscheidungsfindung deutlich verzögert oder sogar lähmt. Zudem wird zumeist in der Aufbauorganisation an der hierarchischen Pyramidenstruktur festgehalten, was im Widerspruch dazu steht, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleich zu behandeln und sie zu befähigen, selbst Entscheidungen zu treffen. Ja, und nachdem du nun die Vorstellung dieser drei Hauptstufen, auf denen sich Unternehmen der heutigen Zeit befinden, nachdem du das nun gehört hast, hast du sicherlich herausgefunden, herausgehört, wo dein Unternehmen, deine Organisation momentan hauptsächlich steht. Falls das noch nicht der Fall ist, lade ich dich ein, nochmal die letzten 5 Minuten noch einmal anzuhören, denn das ist wichtig für die nächsten Schritte, für das nächste Verständnis. Teil 3. Visionen von New Work auf dem Weg zu integralen Unternehmen oder was ist möglich? Eine immer komplexere Welt mit globalen Herausforderungen, wie zum Beispiel auch der Bewältigung der Corona-Pandemie und sich rasant entwickelten Technologien, erfordern immer flexiblere Antworten und ein metasystemisches Big-Picture-Denken. Dieses zeigt sich auf der integralen gelben Stufe. Diese Bewusstseinsstufe ist ein sehr bedeutender Sprung der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit sowie der Unternehmen. Wenn nämlich Menschen auf den vorangegangenen Stufen ihre eigene Sichtweise für die einzig richtige halten, ist es ab der integralen Stufe möglich, alle Stufen wertzuschätzen und deren positive Aspekte bewusst zu integrieren. Mit Blick auf die Unternehmenstransformation bedeutet dies, alle Werte und positiven Aspekte der beschriebenen Management-Paradigmas der vorangegangenen Stufen zu nutzen und gezielt weiterzuentwickeln. Auf meiner Website findest du dazu eine sehr pointierte Abbildung meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de, die ich hier kurz beschreiben möchte. Das heißt, wenn ich auf die Stufen blicke, dass ich auf dieser ersten Grundstufe sage, das Überleben wird gesichert. Auf der zweiten Stufe, dass zum Beispiel der Gründer und die Historie des Unternehmens durch Rituale und Events gewürdigt werden. Gleichzeitig das Unternehmen sich durch Marktmacht, durch Führungspower und Mut und Größe auszeichnet. Dann aber eben auch Ordnung, Struktur, Zuständigkeit, Regeln und Sicherheit vermittelt. Und gleichzeitig vernünftige, effiziente Abläufe hat, dass Leistung und Effizienz, Wettbewerb, Gewinn und Innovation wichtige Aspekte sind, die sich dann aber auch unter Berücksichtigung von wertschätzendem Umgang, Vertrauen und Gemeinwohlorientierung und Gleichbehandlung manifestieren und sodass am Ende auf dieser integralen Ebene all diese genannten Mehrwerte geeignet miteinander und situativ integriert werden. Und mit Blick auf eine gezielte Weiterentwicklung bedarf es noch der Einbeziehung eines weiteren Modells aus der integralen Theorie, und zwar des sogenannten Quadrantenmodells. Auch hier findest du auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen unter dem Reiter Beiträge eine sehr gute Abbildung dazu, die ich dir jetzt beschreiben möchte. Also das Quadrantenmodell kannst du dir erstmal so vorstellen, indem du dir ein Kreuz vorstellst, ein Kreuz, das insgesamt 4 Quadranten abtrennt, nämlich oben links, oben rechts, unten links und unten rechts. Und dieses Modell geht davon aus, dass jeder Mensch und jede Situation das gleichzeitig in 4 Quadranten agiert. Und zwar in dem sogenannten Ich-Quadranten, dem Wir-Quadranten, dem Es- und dem Sie-Quadranten. Und ein Mensch in jeder Situation immer zugleich ein Individuum ist und gleichzeitig auch untrennbar mit seinen Systemen, zum Beispiel Familie oder Belegschaft, auch gleichzeitig damit verbunden, untrennbar verbunden ist. Und in dem Quadrantenmodell ist es eben so, dass die oberen Quadranten das Individuum abbilden und die unteren Quadranten die Systeme. Und auf der Vertikale gibt es noch die Betrachtung des Innen und das ist links und rechts die Betrachtung des Außen. Sodass sich also oben links der sogenannte Ich-Quadrant abbildet, also wo das Innere des Individuums berücksichtigt wird, also die subjektive Sicht und Einstellung, seine Gedanken und Gefühle. Oben rechts der Quadrant bezeichnet das Individuum im Außen, also alles, was im Außen beobachtbar ist von dem Individuum, also sein Körper, sein beobachtbares Verhalten. Oben rechts. Unten links der sogenannte Wir-Quadrant beschreibt also das System und zwar das Innere eines Systems. Das sind also gemeinsame Gefühle und Verständnisse zum Beispiel. Und dann haben wir noch unten rechts den Sie-Quadrant, der das System im Außen beschreibt. Das sind also zum Beispiel funktionale Abläufe, die soziale und funktionale Struktur. Alle vier Quadranten sind gleich wichtig und beeinflussen sich gegenseitig. Wirkliche Entwicklung kann nur stattfinden, wenn alle vier gleich beachtet werden. Dieses Modell lässt sich nun auch auf ein Unternehmen übertragen. Dabei zeigen die oberen Quadranten das Innen und Außen der einzelnen Mitarbeiter und die unteren beiden Quadranten das Innen und Außen des Unternehmenssystems, also Unternehmenskultur und die Aufbauorganisation. Und ich möchte das jetzt nochmal im Detail beschreiben. Wenn wir jetzt oben rechts beginnen, in dem S-Quadranten, also dem Quadranten, wo der einzelne Mitarbeiter und im Außen betrachtet wird, geht es also darum, den Mitarbeiter als Individuum von außen zu betrachten. Zum Beispiel die Anzahl der Männer und Frauen, messbare Fähigkeiten, Berufs- und Studienabschlüsse, das sichtbare Verhalten, Kompetenzprofile. Hier liegt in den meisten Unternehmen zumeist der Schwerpunkt von Personalentwicklung, zum Beispiel durch Kompetenz- und Diversity-Management und der Organisation von Schulungen und Weiterbildungen. Der Sie-Quadrant. Er rückt die funktionalen und sozialen Systeme in den Fokus. Das heißt, die Prozesse, Strukturen, Regeln, angewendeten Technologien und Meetingformen in Unternehmen unter Berücksichtigung der Einbettung in ein soziales Umfeld. In diesem Quadranten liegt der Schwerpunkt von externer Unternehmensberatung. Unternehmensberater neigen durchaus dazu, Unternehmen fast nur durch die Brille dieses Quadranten zu sehen und zu optimieren. Also zum Beispiel in Form von Prozessoptimierung, Umstrukturierung, Einführung neuer Software. Aber wir wissen ja, dass alle vier Quadranten berücksichtigt werden müssen und deswegen so zumeist keine ganzheitliche Transformation erreicht werden kann. Besonders wichtig ist in meiner Erfahrung die beiden Quadranten der linken Seite, die die Innenperspektive spiegeln. Der Ich-Quadrant, also oben links, charakterisiert das Innenleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen, also ihre innerlich individuellen Bewusstseinsaspekte, wie zum Beispiel ihre Werte oder auch inwieweit sie sich und in welcher Form sie sich mit dem Unternehmen identifizieren. Der Wir-Quadrant, unten links, fokussiert das Innenleben des Unternehmenssystems, unter anderem in Form der Unternehmens- und Führungskultur unter Berücksichtigung der Unternehmenswerte. Dies gelingt zum Beispiel durch die Entwicklung eines authentischen Leitbildes mit klarer Sinnformulierung der Unternehmensvision und einer damit verbundenen Unternehmens- und Teamentwicklung. Schauen wir uns jetzt zusammenfassend bisherige Unternehmenstransformation an, so wird deutlich, dass der Schwerpunkt hier bisher auf der Außenperspektive gelegen hat, zum Beispiel durch Schulungen oder durch Prozess- und Organisationsentwicklung oder Einführung neuer Technologien. Eine integrale Unternehmenstransformation muss aber alle vier Quadranten gleichzeitig berücksichtigen und insbesondere der Innenperspektive, den Quadranten der Innenperspektive, also das Denken und Fühlen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das daraus erzeugte Gesamtkollektiv, das gilt es wesentlich stärker zu berücksichtigen. Im Fokus steht dabei die Transformation des Egos. Unsere Bedürfnisse nach Kontrolle, nach Anerkennung durch andere und nach Anpassung hat im Ego seinen Ursprung und manifestiert sich in den eingangs beschriebenen Problemen, Also zum Beispiel in den Spartendenken oder den bürokratischen Regeln. Auf der integralen Stufe hören wir nun auf, uns mit der engen und begrenzten Ego-Struktur zu identifizieren. Wir sind damit in der Lage, immer mehr Perspektiven einzunehmen und können so unserer Intuition, den Menschen und dem Leben als Ganzes mehr und mehr vertrauen. Dadurch ergibt sich die großartige Chance, auch eine neue Metapher des Unternehmens zu kreieren. Statt als seelenlose Maschine, wie auf Stufe Orange, oder Familie, wie auf Stufe Grün, ist es nun möglich, das Unternehmen als lebendigen Organismus zu begreifen. Also einem Organismus vergleichbar einem Ökosystem in der Natur. Also ein System, das sich beständig an die Veränderung der Natur, der Umwelt anpasst und das sich zugleich von einem selbstorganisierten Drang nach Potenzialentfaltung im Einklang mit dem Gesamtsystem organisch entfaltet. Um diese spannende Vision umzusetzen, sind zwei zentrale Durchbrüche notwendig. Erstens, Unternehmen als Orte der Ganzheit. Wie bereits beschrieben, sind Unternehmen bisher vor allem Orte, an denen die Mitarbeiter, aber vor allem die Führungskräfte gelernt haben, ihr begrenztes professionelles Selbst zu zeigen. Das kostet enorme Energie und verhindert eine wirklich authentische Zusammenarbeit. Unternehmen auf dem Weg zur integralen Stufe haben indes Praktiken entwickelt, durch die Menschen ihre Maske abnehmen, innere Ganzheit erlangen und ihre ganze Persönlichkeit in die Arbeit einbringen. Wenn dich das Thema persönliches Wachstum und Aufbau der Psyche im Detail interessiert, findest du in diesem Podcast unter dem Beitrag 2 genau dazu einen sehr interessanten Blogbeitrag. Nummer 2. Unternehmen als Entitäten mit evolutionärem Sinn. Ausgehend von der beschriebenen Metapher des lebendigen Systems haben Unternehmen und Organisationen ein Eigenleben. Das hast du ja sicherlich auch schon mal erlebt. Und sie haben eine eigene Richtung. Und statt die Zukunft statisch vorherzusagen und zu kontrollieren, was ja in unserer komplexeren Welt immer weniger möglich ist, stattdessen also weiter daran festzuhalten, werden die Mitglieder des Systems eingeladen, darauf zu horchen und zu verstehen, wohin sich diese entwickeln will. Voraussetzung dafür sind die eben beschriebenen Entwicklungen hin zu immer mehr Ganzheit des Einzelnen und geschützte Räume der Reflexion. Kommen wir nun zum wahrscheinlich spannendsten Teil 4. Lösungsansätze und praktische Tools zur Unternehmenstransformation. Nachdem wir nun die Vision und die dazugehörigen Anforderungen und Durchbrüche kennen, stellt sich natürlich die Frage, wie die praktische Umsetzung aussehen kann. Diese Frage kann natürlich immer nur individuell und anknüpfend an den jeweiligen Stand der Entwicklungsstufe des Unternehmens beantwortet werden. In den folgenden Ausführungen liefere ich Lösungsansätze, die nach meiner Erfahrung für alle Unternehmen geeignet sind, die am Beginn einer solchen Transformation stehen. Erster Lösungsansatz: Transformation des Egos der Führungskraft vorantreiben. Das Gelingen von Transformation hängt ganz wesentlich von den Führungskräften ab. Was ich in meiner Praxis leider viel zu oft erlebe, ist, dass sich Unternehmen durchaus angetrieben vom Management auf den Weg machen und zum Beispiel neue Tools einsetzen oder sich moderne Managementtechniken, zum Beispiel das agile Management, auf die Fahne schreiben. Auch werden scheinbar ausgeklügelte Unternehmensvisionen und Mission Statements erarbeitet. Aber wie sieht die gelebte Praxis dann aus? Natürlich sind diese äußeren Transformationsaspekte, wie im Quadrantenmodell ja beschrieben, wichtig. Aber was nützt die neueste Technologie oder die beste Software, wenn die Software im Kopf der Entscheider kein Update erhält und auf dauerhafte Transformation angelegt ist? Beispielhaft wird ja das Thema Vertrauen, Respekt und Beteiligungsorientierung zu Recht immer wichtiger und findet sich in den neuen Tools wieder. Aber was hilft das, wenn eine Führungskraft noch immer die innere Überzeugung hat, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser? Andere Beispiele sind der Umgang mit Konflikten. Die Führungskraft ist hier eine enorme Projektionsfläche. Oder der Umgang in Stresssituationen. Die Einführung von neuen Praktiken kann nur mit Leben erfüllt werden, wenn auch die Führungskraft ihr Ego transformiert und sich mehr und mehr hin zur integralen Stufe entwickelt. Dann sind die Führungskräfte in der Lage, auf das gesamte Spektrum der inneren Entwicklung zurückzugreifen und die Wichtigkeit aller Stufen anzuerkennen und damit wirklich systemisch zu denken. Insgesamt ist ihr Handeln dann durch mehr Autonomie und Vertrauen geprägt. Für diese persönliche Transformation mit einer umfassenden Bewusstseinserweiterung bietet sich ein integrales Coaching auf Basis meiner Aufstiegsmethode an. Die Michael König Aufstiegsmethode orientiert sich an einer integralen Lebenspraxis und berücksichtigt alle vier entscheidenden Dimensionen persönlicher Bewusstseinsentwicklung, nämlich Körper, Geist, Seele und Schatten. Diese Aufstiegsmethode ist unter anderem darauf ausgerichtet, innere Klarheit zu schaffen, indem zum Beispiel begrenzte Überzeugungen und Glaubenssätze aufgelöst und wiederkehrende Konfliktmuster der Vergangenheit erkannt und transformiert werden. Da sich Körper und Geist gegenseitig beeinflussen und Stressreduktion für jeden Entscheider ein absolutes Top-Thema ist, werden pragmatische Tools der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion unter anderem mit Meditation und achtsamen Yoga vermittelt. Und schließlich hilft die Methode dabei, den tieferen Sinn der eigenen Tätigkeit zu erfahren und zu leben. Natürlich ist diese Methode für das Wachstum aller Menschen geeignet. Gleichwohl bin ich der Überzeugung, dass in einem ersten Schritt gerade die Führungskräfte davon profitieren sollten, und schon allein dadurch sich in der Folge positive Effekte für die gesamte Belegschaft einstellen werden. Lösungsansatz 2: Räume für Reflexion und ganzheitliche Entwicklungen schaffen. Um die Belegschaften auf ihrem Weg hin zu immer mehr Ganzheit zu unterstützen und das Spüren und Fühlen für die evolutionäre Entwicklung des Unternehmens zu schaffen, braucht es geeignete Räume. Unternehmen sollten daher ihren Mitarbeitern Räume der Stille mit Meditation und Körperarbeit anbieten. Ein wichtiges Konzept ist dabei die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion oder kurz Achtsamkeit, an dem ein Personalmanagement auf der Höhe der Zeit nicht vorbeikommt. Erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel Google bieten ihren Belegschaften maßgeschneiderte Achtsamkeitskurse an. Groß angelegte Studien belegen dabei, wie achtsamkeitsbasierte Techniken Stress reduzieren sowie die Leistungsfähigkeit, Gesundheit, Kreativität und Empathie steigern. Wenn du mehr über die positive Wirkung von Meditation und Achtsamkeit erfahren möchtest, empfehle ich dir den Beitrag Nummer 5 zum Thema Meditation meiner Podcast-Reihe. Und auf Basis meiner Erfahrung habe ich ein eigenes integrales Körpertraining entwickelt, welches auf Grundlage von Achtsamkeit auch ein Muskeltraining sowie Übung zur Harmonisierung der Energieflüsse einschließt und stets mit einer Meditation abschließt. Mehr dazu findest du auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen. Weiterhin ist eine gemeinsame Form der Reflexion in meiner Überzeugung wichtig. Diese Reflexion könnte im Rahmen von Belegschaftsversammlungen in einer völlig neuen Form angeboten werden. Statt wie bisher so oft den Berichten von der Geschäftsführung und des Betriebsrats könnten die Mitarbeiter viel aktiver einbezogen werden. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel ein zentrales Thema im Unternehmen, zum Beispiel Konfliktlösung, Fehlerkultur oder zwischenmenschliche Kommunikation in den Fokus zu rücken. Nach einem Startimpuls im Plenum könnte dann das Thema in Kleingruppen von 6 bis 10 Mitarbeitern reflektiert werden, wobei ein Moderator auf die Einhaltung der zuvor kommunizierten Grundregeln achtet. Am Ende der Versammlung wird das Mikro herumgegeben und wer aus der Gruppe den Impuls verspürt, kann dem gesamten Plenum mitteilen, was das Ergebnis ist. Insgesamt wird dadurch Vertrauen, Empathie und Mitgefühl genährt und der Boden für innovative Ideen und Veränderungen bereitet. Eine weitere sehr einfache Möglichkeit der Reflexion bieten Meetings. Denn unsere Egos lieben nämlich Meetings, weil sie dort zeigen können, dass sie Recht behalten und gut aussehen wollen. Von daher eignet sich die folgende Technik, um die Egos unter Kontrolle zu halten und insgesamt mehr Ganzheit in das Gespräch zu bringen. Zu Beginn des Meetings wird ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ausgewählt, der oder die darauf achtet, wann ein Gespräch aus dem Ego herausgeführt wird. Und immer wenn er oder sie das Gefühl hat, dass dies der Fall ist, schlägt er eine Zimbel an. Danach wird die Situation eingefroren. Alle gehen ins Schweigen und reflektieren, bis der Ton verklungen ist. Lösungsansatz 3. Konflikte in Wachstumschancen verwandeln. Wir alle erleben es täglich, wie Konflikte zwischen Mitarbeitern, Führungskräften oder mit Geschäftspartnern und Kunden unsere Produktivität und unser Engagement, unsere Lebensqualität stark beeinträchtigen. Viel Energie und Lebensfreude geht dabei verloren. Gleichzeitig bieten gerade wiederkehrende Konflikte die besten Chancen, persönlich zu wachsen und sich in Richtung Ganzheit zu entwickeln. Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gelegenheit bekommen, sich mit dem psychologischen Phänomen des persönlichen Schattens und dem damit verbundenen Projektionen auseinanderzusetzen. Denn vereinfacht gesagt, hat das, was wir in anderen verurteilen oder kritisieren, immer nur etwas mit uns selbst zu tun. Statt sich zu fragen, was hat das gerade mit mir zu tun, projizieren aber die meisten wie ein Diaprojektor ihre eigenen inneren Themen und Bilder auf andere Menschen oder Situationen. Ganz konkret geht es uns dann auf die Nerven, wenn ein anderer Mensch das lebt, was wir uns selbst nicht erlauben. Zum Beispiel erfolgreich oder emotional oder empathisch zu sein. Oder in der Gestalt, dass diese Menschen ein ebenso schattenhaftes, schwieriges Verhalten wie wir selbst zeigen. Zum Beispiel übervorsichtig oder zu bürokratisch zu sein. Durch diesen Projektionsmechanismus schaffen wir uns Konkurrenten und Gegner, an denen wir das bekämpfen, was wir an uns selbst nicht wahrhaben oder uns zugestehen wollen. Meine tiefste Überzeugung ist, dass aus diesem Grund den Mitarbeitern das Angebot gemacht werden sollte, in Seminaren sich mit dem Thema Projektion auseinanderzusetzen und Schattenarbeit zu erleben, um eben diese verdrängten Teile zu integrieren. Und das ist in meiner Erfahrung ein ganz wesentlicher Schritt auf dem Weg hin zu mehr Ganzheit, zu mehr Lebenszufriedenheit und einer deutlichen Reduktion von Konflikten. Wenn dich das Thema Schattenarbeit näher interessiert, findest du dazu auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen weitere Informationen. Lösungsansatz Nummer 4. Elemente der Selbstführung schrittweise etablieren. Werden die vorangegangenen Lösungsansätze konsequent umgesetzt, bereiten sie den Boden für erfolgreiche Selbstführung. Dazu gilt es, neue Strukturen in Form von selbstgeführten Teams mit verteilter Autorität zu entwickeln. Statt dem Festhalten an starren Stellenbeschreibungen teilen die Teams die anstehenden Aufgaben selbstständig unter sich auf. Diesen Teams stehen interne Berater und die Verwaltungszentrale unterstützend zur Verfügung. Ein zentrales Element ist dabei die Entscheidungsfindung. Findet Entscheidungsfindung bisher hierarchisch, also top-down, oder im langwierigen Konsens oder durch Mehrheitsentscheidung statt, eröffnet sich durch Selbstführung eine neue Möglichkeit. Der sogenannte Beratungsprozess ist dabei die zentrale Innovation, um erfolgreiche Selbstführung umzusetzen. Er folgt dem Grundsatz, allen Macht zu geben. Hierbei kann jeder Mitarbeiter eine Entscheidung treffen, wenn er den Rat seiner Kolleginnen und Kollegen einholt und diesen ernst nimmt. Er ist dabei verpflichtet, sich diesen bei denen einzuholen, die sich mit dem Thema gut auskennen und bei solchen, die von der Entscheidung direkt betroffen sind. Jeder Mitarbeiter kann dabei die Initiative für Themen ergreifen, die ihm wichtig sind. Der Beratungsprozess kann in der Folge auch für andere Managementpraktiken, wie zum Beispiel Vergütungs- oder Prämiensysteme oder die Leistungsbeurteilung, ausgeweitet werden. Insgesamt wird so durch ein komplexes Netz gegenseitiger Beratung ein Prozess kollektiver Intelligenz vorangetrieben. Dadurch werden Hierarchien mehr und mehr überflüssig, da niemand mehr Genehmigungen einholen und Entscheidungen nach oben delegieren muss. Wichtig ist dabei, dass je größer die Entscheidung ist, desto mehr Mitarbeiter um Rat gefragt werden müssen. Und das schließt natürlich auch die Geschäftsführung ein. Frédéric Laloux schildert dazu ein Beispiel in seinem Buch eines CEO, der für grundlegende Unternehmensentscheidungen alle Mitarbeiter einbezieht. Dieser folgt in der Gestalt, dass er einen internen Blogbeitrag mit seiner Idee aus dem Herzen herausschreibt. Ungeschminkt, ungeschönt. Klar aus dem Herzen heraus. Und anschließend hat die Belegschaft 24 Stunden Zeit, diesen Vorschlag öffentlich zu kommentieren. Auf Basis der Kommentare erfolgt eine Reaktion und entsprechende Anpassungen des Vorschlags. Wie schon deutlich wird, Insgesamt erfordert der Beratungsprozess natürlich ein hohes Maß an Offenheit und Vertrauen. Er ist zugleich eine sehr überzeugende, integrale Form der Entscheidungsfindung, da er sowohl die Kompetentesten als auch die direkt Betroffenen einbezieht. Wir sind nun am Ende des Blogbeitrags angelangt. Du willst mehr über die Chancen einer integralen Unternehmenstransformation wissen oder diese jetzt selbst umsetzen? Habe ich deine Neugier geweckt und möchtest du dich mit deinem Unternehmen integral weiterentwickeln? Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de. Gern stehe ich dir als Berater, Coach, Vortragsredner oder Trainer zur Verfügung und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen.